Deutschlandfunk, Interview der Woche.
Zum Tag des offenen Denkmals heute mit Professor Dr. Gottfried Kieso, Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Die Fragen stellt Matthias Streisner.
Herr Professor Kieso, heute ist Tag des offenen Denkmals. Burgverliese, Schlosskapellen, Speicher und Glockentürme warten auf Besucher. Circa 5.500 Denkmale sind zu besichtigen und es werden über 3 Millionen Besuchern erwartet. Sie sind Vorsitzender der Deutschen Stiftung für Denkmalschutz. Was bedeutet es für Sie, diese Massen zu mobilisieren?
Ja, es bedeutet die großartigste Möglichkeit, den Denkmalschutzgedanken in der Bevölkerung noch stärker zu verankern. Denn nichts ist so wirkungsvoll wie die Anschauung vor Ort. Dabei geht es ja nicht nur um das reine Besichtigen im Sinne von Sightseeing, sondern die unteren Denkmalschutzbehörden, die vielen Vereine, die vielen Fördergruppen machen ja fachliche Führungen vor Ort und schildern dabei auch die Probleme des Denkmalschutzes, also nicht nur die schöne Seite, die jedem einleuchtet, sondern auch das, was nun mit der Erhaltung eines Denkmals an Schwierigkeiten verbunden ist.
Wenn man sich diesen dicken Katalog anschaut, mit einem mindestens 5 bis 16 Meter breiten Buchrücken, dann liest sich das Ganze als Denkmalschutz, als Erfolgsgeschichte. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube, dass dieser Tag des offenen Denkmals sehr stark zur Verbesserung des Denkmalschutzes beigetragen hat. Denn auch die Politik kann sich ihm nicht ganz entziehen. Man wird ja bei den landesweiten Eröffnungen immer Wert darauf legen, dass zum Beispiel der jeweilige Ministerpräsident da ist oder der jeweilige zuständige Minister für den Denkmalschutz. Und insofern hat es auch Einwirkungen auf die Politik.
Wir sind ja heute und hier in Wismar, hier ist die zentrale Veranstaltung für den Tag des offenen Denkmals. 5.500 Denkmale, diese Zahl ist nicht zu veranschaulichen. Aber wie viele Projekte sind es denn hier in Wismar?
In Wismar sind es etwas über 50 Projekte insgesamt. Nicht nur die öffentlichen Bauten, sehr viele Privateigentümer haben sich bereit erklärt, ihre Häuser zu öffnen. Die werden dann auch gekennzeichnet, das ist in den Städten unterschiedlich wodurch. Aber es gibt da zum Beispiel so Fahnen mit dem Europazeichen, die man aus dem Fenster hängt und dann weiß man, welches Haus an dem Tag geöffnet ist. Wismar ist ja nun eine Stadt, die ganz besonders reich mit Denkmälern gesegnet ist. Vor allen Dingen eine Stadt, die noch als Ensemble komplett erhalten ist. Von einigen wenigen allerdings schmerzhaften Kriegsschäden wie der Marienkirche und ihrer Umbauung abgesehen, ist es ja eine völlig intakte Stadt, die auch noch den Stadtgrundriss und alle Parzellen und die Struktur der Gebäude erhalten hat.
Wenn man über Denkmalschutz redet, stellt man sich häufig alte Kirchen, alte Schlösser, alte Burgen, alte Giebelhäuser vor. Gibt es auch moderne Bauten aus diesem Jahrhundert, die auch unter die Kategorie Denkmalschutz fallen?
Ja, natürlich. Da sind einmal die technischen Denkmäler oder auch Industriedenkmäler, also die Arbeitsstätten, die Stätten des technischen Fortschritts, auch die Verkehrsmittel wie die Bahn, aber auch Schiffe stehen unter Schutz. Wurden auch von der Stiftung schon gefördert, Leuchttürme. Ja, darüber hinaus natürlich auch Denkmäler von Unrechtsregimen, denn Geschichte besteht natürlich nicht nur aus den angenehmen Seiten, sondern auch aus düsteren Kapiteln, die man nicht vergessen darf und die als Mahnmal dann auch unter Denkmalschutz gestellt werden.
Beim Denkmalschutz gibt es eine materielle und eine ideelle Seite. Beginnen wir vielleicht mit der materiellen. Wie viele vom Verfall bedrohte Kulturdenkmäler werden denn im Moment von der Stiftung betreut? Wie viel Geld ist denn tatsächlich im Spiel? Wie viele private Förderer haben Sie? Wie sehen die Zahlen da aus?
Um mit den Förderern anzufangen, weil das eine ganz besonders erfreuliche Bilanz ist, wir haben jetzt 100.000 Bürgerinnen und Bürger, die uns jährlich Spenden zukommen lassen, in einer Größenordnung von 15 bis 16 Millionen Mark. Außerdem haben wir das Glück, als Destinatär der Glücksspirale ganz erhebliche Mittel zu bekommen. Die liegen jetzt so zwischen 30 und 35 Millionen im Jahr. Und dann erhalten wir noch von der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben aus dem Altparteienvermögen der DDR jährlich 6,25 Millionen, sodass wir jährlich um die 50 bis 55 Millionen zur Verfügung stellen können. Seit 1991 werden wir bis zum Jahresende etwa 400 Millionen für den Denkmalschutz an Dritte als Zuschuss bereitgestellt haben. Das ist natürlich eine sehr stolze Bilanz, vor allem wenn man berücksichtigt, dass mit jeder Mark, die wir geben, mindestens 5 Mark anderer Gelder mobilisiert werden, seien es Bundes- oder Landesmittel oder Mittel der Kommunen, der Kirchen oder der Privateigentümer. Dann gibt es bei den Ländern Etats, die unterschiedlich hoch sind. Da sind nach wie vor Bayern und Baden-Württemberg an der Spitze, gefolgt allerdings von Thüringen, ein denkmalpflegerisches Musterland, das auch sehr beachtliche Zuschüsse bereitstellt, so in der Größenordnung von 40 bis 50 Millionen jährlich. Und die übrigen Länder, die liegen meist so zwischen 10 und 15 Millionen. Es gibt allerdings auch Mecklenburg-Vorpommern mit knapp 6 Millionen, die also sehr schwach ausgebildet sind. Ist ja auch ein armes Land. Aber ein wichtiger Faktor ist der Bund, noch einmal, und zwar im Umweg über die Städtebauförderung. Da gibt es ja allein für die östlichen Länder jährlich 520 Millionen Bundesmittel, 80 Millionen nur für die westlichen, das müsste höher werden. Darauf können wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Aber diese 520 Millionen multiplizieren sich natürlich mal drei, weil die Länder und die Kommunen jeder auch nochmal dieselbe Summe bereitstellen müssen, sodass man jährlich etwa 1,5 Milliarden hat. Von denen muss man allerdings ein Drittel abziehen, die gehen unter die Erde in Infrastrukturmaßnahmen. Also nicht alles kommt dem Denkmalschutz im direkten Sinne zugute. Aber immerhin, es bleibt so viel, dass uns die Erhaltung der Städte, der historischen Städte, es sind 129 in den östlichen Bundesländern, die damit gefördert werden, keine so großen finanziellen Sorgen macht. Es gibt andere Sorgen, die wir dort haben. Darüber sollten wir vielleicht auch nochmal sprechen. Aber die finanziellen Sorgen halten sich in Grenzen und erfreulich ist, dass der derzeitige noch Bundesbauminister Müntefering in Quedlinburg in Aussicht gestellt hat, dass dieser Betrag auch nicht gekürzt wird, trotz aller einschneidenden Haushaltskürzungen.
Wie sieht denn die Verteilung zwischen den neuen und den alten Bundesländern aus?
Wir von der Stiftung hatten ursprünglich 86% in den östlichen und nur 14% in den westlichen, sind jetzt aber auf der Schiene ein Drittel westliche, zwei Drittel östliche, wobei wir den östlichen Ländern nichts gekürzt haben, sondern den Zuwachs, den wir Jahr für Jahr erleben, durch das Ansteigen der privaten Spenden, aber auch durch das Ansteigen der Glücksspirale. Den Zuwachs lassen wir jetzt den westlichen zukommen, weil auch hier natürlich die Probleme wachsen. Seit 1989 die Etats ja zugunsten der Vereinigung Deutschlands in den Ländern doch entscheidend gekürzt worden sind.
Sie sprachen vorhin die Förderung des Bundes an. Wo erwarten Sie denn von der politischen Seite, von der Bundesseite mehr Hilfe als bisher? Und wenn Sie sagen, es muss nicht immer nur finanzielle Hilfe sein, wie könnte die Hilfe ansonsten aussehen?
Die Hilfe könnte zum Beispiel in einer Verbesserung des Stiftungsrechts bestehen. Das deutsche Stiftungsrecht ist nicht gerade das Beste in Europa. Das fängt schon damit an, dass private Spenden steuerlich nur absetzbar sind bis 5% des Einkommens. Viele unserer Spender würden mehr spenden, wenn sie dafür von der Steuer mit diesem Betrag befreit würden. Da ist die Grenze sehr einschneidend. Es ist ja im Gespräch, und da sind sich wohl die meisten Parteien einig, dass es auf 20% angehoben wird. Es gibt sogar Überlegungen, überhaupt keine Grenze einzuführen, wie das in Amerika der Fall ist. Außerdem ist das deutsche Stiftungsrecht auch in anderer Hinsicht schwerfällig. Es erlaubt uns zum Beispiel nicht, Rücklagen zu machen, höchstens aus den Zinsen unseres jetzigen Kapitals, aber auch da nur 25%. Man fragt sich, welches Interesse hat der Staat, uns da so zu begrenzen? Warum können wir nicht alle Zinsen, die wir aus unserem Kapital einnehmen, in die Rücklage, also in das Kapital legen? Denn man hat ja immer ein bisschen Angst vor Zeiten, die vielleicht noch schlechter werden. Die Hätzchen sind so schlecht gar nicht, aber es könnte ja sein, dass Geld knapper wird, dass die Glücksspirale nicht mehr so einen großen Erfolg hat. Oder dass vielleicht auch mal die privaten Spenden zurückgehen, was ich allerdings nicht befürchte. Aber immerhin, es wäre ja gut, man hätte einen Notgroschen als Stiftung und da wird uns das durch das jetzige Stiftungsrecht doch sehr erschwert. Außerdem nach englischem Stiftungsrecht kann man Mitglied einer Stiftung sein, des berühmten National Trust. Das geht in Deutschland nicht. Unsere 100.000 Spender würden gern Mitglied sein. Wir werden jetzt eine ideelle Mitgliedschaft einführen, ohne juristischen Hintergrund, um einfach auch die Bindung unserer Spender an die Stiftung zu intensivieren. Denn wenn wir jedes Jahr neu werben müssten, hätten wir einen großen Aufwand an Kosten für Mailing oder für Anzeigenschaltung. Und so können wir natürlich alles, was unsere Spender uns zukommen lassen, in die Denkmäler stecken.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Anliegen in Sachen Stiftungsrecht kurzfristig oder mittelfristig Gehör finden?
Im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung ist eine Verbesserung des Stiftungsrechts vorgesehen. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf das Stiftungsrecht für kulturelle Einrichtungen, sondern generell für Stiftungen. Aber es gibt in den einzelnen Parteien engagierte Bundestagsabgeordnete, die es vorhaben, dies auch umzusetzen.
Die Denkmalpflege ist ja immer ein Akt zwischen etwas, zwischen einer früheren Nutzung und einer künftigen Nutzung. Wird hier nicht auch gerade in den neuen Bundesländern häufig die, überspitzt gesagt, denkmalpflegerische Rechnung ohne den künftigen Wert gemacht?
Ja, das ist das allerschwierigste Gebiet der Denkmalpflege, die Nutzung. Ideal ist natürlich immer die angestammte Nutzung, wenn eine Kirche weiterhin dem gottesdienstlichen Gebrauch dient oder wenn ein Schlossbesitzer, dessen Familie das Schloss einst gekauft hatte, nach wie vor da drin wohnt und es unterhält aus den Einkünften von Land- und Forstwirtschaft oder anderen Vermögensteilen. Oder wenn eine Fabrik weiter Fabrik ist, dann ist die Nutzung die ideale. Aber leider sind das auch seltene Fälle. Und vor allen Dingen in der früheren DDR ist das natürlich völlig abgerissen. Denn der gesamte Großgrundbesitz ist enteignet worden. Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat man nun leider auch die Schlösser getrennt von dem Grund und Boden, der sie hervorgebracht und unterhalten hat, sodass hier die Schlösser alle praktisch herrenlos geworden sind und eine neue Nutzung suchen. Und bei den Kirchen sieht es durch den Rückgang der Kirchensteuer ebenfalls sehr düster aus. Vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern, wo ja nur noch ein Bruchteil der Bevölkerung Steuern zahlt. Es sind 7%, die noch Kirchensteuer zahlen. Und da fehlen die Gelder, um diesen riesigen und vornehmsten Bestand unserer Denkmäler zu unterhalten. Und hier ist die Frage, was geschieht nun auch? Es ist nicht immer nur die Frage, wie bringen wir die Kosten für die Instandsetzung auf? Die ist schon schwierig, diese Frage. Aber eigentlich noch in allen Fällen bisher gelöst worden. Sehr viel schwieriger ist die Frage, wie nutzen wir die Denkmäler. Denn ohne Nutzung ist die Instandsetzung deshalb sinnlos, weil dann anschließend die Kosten fehlen für die laufende Pflege. Man sollte wieder das Wort Denkmalpflege mehr betonen. Wir sind ja durch unsere zentrale Lage in Europa in zwei Weltkriege verwickelt gewesen. Und die haben uns daran gehindert, seit 1914 unsere Denkmäler kontinuierlich zu pflegen.
Können Sie auf die kommende Nutzung Einfluss nehmen oder können Sie Ihre Mittelvergabe daran knüpfen, dass die in die Nutzung eingegangen wird?
Wir können zumindest mit Überzeugung arbeiten und können natürlich auch unsere Gewährung von Zuschüssen an die Voraussetzung binden, dass über eine Nutzung und die anschließende Pflege durch die Mittel, die durch die Nutzung aufkommen, dass das gesichert wird. Zum Beispiel bei der Georgskirche hier in Wismar. Habe ich von Anfang an darauf gedrungen, dass diese Nutzung keine rein kirchliche ist. Denn es sind noch 8% der Bürger dieser Stadt Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft. Und man hat die riesige Nikolaikirche, man hat die Heilig-Geist-Kirche, die auch groß genug schon ist. Man hat noch die Notkirche von Badning. Und wenn nun die Georgenkirche nun auch rein kirchlichen Zwecken nur dienen würde, das heißt also am Sonntag immer mal so von 10 bis 12, dann käme ja da kein Geld ein. Das würde bedeuten, dass die Bauten nicht unterhalten werden können. Denn woher soll die Kirche das Geld zur Bauunterhaltung nehmen? Schon jetzt, während der Aufbauarbeiten, müssen jährlich etwa 100.000 Mark für die Pflege des Bauwerks ausgegeben werden. Denn die Dächer, die wir schon aufgebracht haben, da müssen die Dachrinnen laufend gesäubert werden. Wenn die verstopfen, gibt es wieder Wasserschäden in den Kehlen. Dann geht uns wieder der Dachstuhl kaputt. Dann wiederholt sich das alles, was in 40 Jahren DDR, aber schon zuvor, ja zum Niedergang dieses Denkmals geführt hat. Deswegen muss ich darauf dringen, dass diese Kirche multikulturell genutzt wird, dass sie die Funktion einer kulturellen Stadthalle bekommt, so will ich das mal formulieren. Natürlich mit Veranstaltungen, die der Würde des Raumes auch entsprechen, aber man kann ja viel mit so einem Bauwerk machen.
Also konkret ist hier in Wismar in der St. Georgenkirche ein Jugendzentrum oder was ist vorgesehen?
Jugendzentrum weniger. Ich denke daran an Konzerte, ich denke daran, dass vielleicht das Fernsehen des Norddeutschen Rundfunks das Interesse hat, dort häufig Aufzeichnungen macht. Wir werden deswegen eine entsprechende Technik einbauen, mit allen Lichteffekten, die nötig sind, um zum Beispiel dort auch mal ein Musical aufzuzeichnen. Es gibt ja seriöse Musicals, die man durchaus auch in einer Kirche aufführen kann. Ich denke an Theateraufführungen, ich denke auch an Kongresse. Warum soll man nicht Kongresse in Kirchen abhalten? Wir haben das schon in Mühlhausen in der Marienkirche gemacht seinerzeit, haben wir Denkmalschutzkongresse aufgeführt. Und selbst wenn die alte Ausstattung, wie in Mühlhausen mit drin ist, also Kruzifix und Altar und Kanzel, dann kann das ja dem Ablauf einer solchen Veranstaltung nur dienlich sein. Ich habe beobachtet, dass die meisten sich verbal etwas zurückhalten. Also das dient der Qualität der Veranstaltungen, aber so kann man, glaube ich, vieles lösen auf die Weise. Im Grunde gibt es schon Beispiele. Die DDR musste ja sehr viel früher dazu kommen. In Jüterbog hat man beispielsweise aus der Mönchskirche eine Stadtbibliothek gemacht, die das Gestühl rausgenommen und die Regale reingesetzt. Derzeit läuft das in Mühlhausen für die Jakobikirche ähnlich. Wir müssen sehr viel Fantasie aufwenden, um den Kirchen, zumindest denen, die nicht mehr rein gottesdienstlichem Gebrauch dienen können, eine neue Funktion zu geben.
Denkmalpflege mit und ohne künftige Nutzung, wenn Sie das in Zahlen fassen wollten, in wie viel Prozent der Fälle wissen Sie denn wirklich, was aus dem Denkmal später mal wird und wo sind Sie einfach mit der Sicherung des Denkmals befasst?
Also das muss man natürlich für Westen und Osten differenziert betrachten. Im Westen sind vielleicht immer 10%, die eine neue Nutzung suchen, im Osten ist es umgedreht. Ich will nicht sagen, dass es 90% sind, aber bei den Kirchen zumindest ist der Prozentsatz sehr hoch und auch bei den Schlössern. Bei den Bürgerhäusern sieht es etwas besser aus. Hier haben wir allerdings die ganz, ganz große Sorge, dass die Bevölkerungswanderung von Ost nach West weiterhin zunimmt. Das hängt auch mit der geringeren Bezahlung zusammen, dass die Einwohner der östlichen Bundesländer nach wie vor nur zwischen 80% und 86% der westlichen beziehen. Und das führt natürlich dazu, dass gerade die Qualifizierten unter den Jugendlichen abwandern.
Kommen wir doch mal zu den Denkmalen der deutschen Teilung. Wer auf der Autobahn von West nach Ost fährt, hat ja mitunter seltsame Erlebnisse am Übergang bei Eisenach auf dem Weg nach Weimar. Hellershausen ist ein Fastfood-Restaurant, das heißt, die Lücken sind eigentlich nicht mehr sichtbar, die Erinnerungsplätze sind nicht einfach geräumt, sondern sie sind einfach neu besetzt, häufig einfach auch oberflächlich besetzt. Helmstedt, die Grenzübergangsstelle Marienborn, Bahnhof Viergsheim, aber auch die Mauer in Berlin. Wie steht es denn mit diesen Denkmalen der jüngsten Vergangenheit?
Ja, es ist sehr bedauerlich, dass sie doch weitgehend abgeräumt sind. Erfreulich, dass die genannten Grenzsicherungsanlagen zumindest noch optisch da sind. In Helmstedt ist es eigentlich noch recht deutlich, dass es mal ein Kontrollpunkt war. In Herleshausen nicht mehr ganz so deutlich. Aber schade ist, dass man nun auch die Grenzbefestigungsanlagen weitgehend ja beseitigt hat. Man hätte ja das Unmenschliche dieses Regimes doch sichtbar lassen müssen mit Todesstreifen und elektrischem Zaun und unterirdischen Bunkern, wo also über Elektronik genau festzustellen war, wo jemand den Zaun berührt hat und wo Selbstschussanlagen waren. Das ist in der ersten Begeisterung der Vereinigung und im ersten Zorn über diese Mauer beseitigt worden. Das ist schade. Sie hat im Grunde historisch dieselbe Bedeutung wie der Limes seinerzeit bei den Römern. Und da macht man im Nachhinein die künstlichsten Rekonstruktionen. Ich vermute, dass es hier genauso sein wird. In 30, 40 Jahren wird man das rekonstruieren als Touristenattraktion, während man leider in der ersten Anwandlung vieles beseitigt hat. Das gilt ja auch für die Mauer in Berlin.
Die Mauer und der Limes, haben Sie sich in diese Diskussion zu spät eingebracht oder war die Entwicklung so schnell, dass nichts mehr zu retten war?
Also wir hatten ja auf westdeutscher Seite keinen Einfluss. Ich habe das versucht, als ich noch Landeskonservator von Hessen war, aber da wurde mir ja ganz klar bewiesen, dass die Anlagen auf thüringischem Boden liegen. Ich damit mit dem hessischen Denkmalschutzgesetz vorheitsrechtlich keine Einwirkungsmöglichkeit hatte. Und die östlichen Länder hatten andere Sorgen, auch noch keine Gesetze zunächst. Und der Zorn der Bevölkerung gerade im Grenzgebiet war so groß, dass man alles niedergerissen hat. Auch Vandalismus hat da natürlich seine Auswirkungen gehabt. Also die Türme sind zerschlagen worden, diese Bewachungstürme. Das ist bedauerlich. Jetzt sollte man aber wirklich versuchen, das, was noch da ist, zu erhalten.
Im berühmten denkmalgeschützten Park in Bad Muskau verläuft ja die deutsch-polnische Grenze mitten durch den Park. Das diesjährige Motto für den Tag des offenen Denkmals lautet, wie in anderen europäischen Ländern auch, Europa, ein gemeinsames Erbe. Gibt es überhaupt einen europäischen Denkmalschutz? Gibt es jetzt im Falle von Bad Muskau Kooperationen mit sozusagen dem anderen Partner über der Grenze? Wie kann sowas aussehen?
Die Kooperation in Bad Muskau für den berühmten Park, die ist ja da und es ist jetzt gesamtgeschützt, auch auf polnischer Seite. Dass jetzt die Zugänglichkeit noch nicht klar ist, liegt natürlich daran, dass noch eine Grenze da ist, die nach dem Schengener Abkommen natürlich noch härter geworden ist. Und sodass im Augenblick diese Durchlässigkeit noch nicht gegeben ist. Aber sobald Polen in die Europäische Union aufgenommen werden wird, was ja hoffentlich nicht mehr allzu lange der Fall sein wird, dann wird dieser Park von der Grenze unbeeindruckt für alle zugänglich sein, in seiner ganzen enormen Größe.
Gibt es ähnliche Beispiele für andere Länder?
Ja, bei den anderen Ländern gibt es diese Situation eigentlich nicht, dass ein Kulturdenkmal sich auf zwei Staaten erstreckt. Aber die Zusammenarbeit in Europa war eigentlich schon immer gut. Und was Denkmalschutzgesetzgebung anbetrifft, so hat ja Frankreich hier zunächst den Reigen im 19. Jahrhundert eröffnet. Und die anderen Länder sind ihm gefolgt, sodass wir schon von einem europäischen Denkmalschutz sprechen können. Es gibt natürlich unterschiedliche Bindungen zwischen Österreich und Deutschland, war sie immer sehr eng, zwischen den Niederlanden und Deutschland, zwischen Dänemark, also auch den anderen skandinavischen. England ist etwas anders organisiert, aber man kann schon von einem europäischen Denkmalschutz sprechen. Und ich denke, die Europäische Union wird sich das auch als Schwerpunkt nehmen. Ich glaube, dass das kulturelle Zusammenwachsen, und dazu gehört natürlich auch der Denkmalschutz, eine ganz wichtige Voraussetzung ist. Ehe man ein politisches Zusammenwachsen erreichen kann, muss man zunächst mal sich auf die gemeinsame Kultur besinnen. Und das ist ja eine europäische Kultur. So war es, als die deutschen Länder sich zusammenschlossen im vorigen Jahrhundert nach den Freiheitskriegen. Sie sind erst kulturell zusammengewachsen mit der Besinnung auf die eigene Kultur im Historismus. Und erst 1871 kam die politische Vereinigung. 1866 haben sie noch Kriege miteinander geführt. Also Zollschranken und Kultur, das scheint mir der wichtige Fall zu sein. Wir bemühen uns von der Stiftung ganz besonders um ein gutes Verhältnis zu Polen. Wir haben unser Fortbildungszentrum absichtlich nach Görlitz gelegt, weil wir dann sozusagen das Sprungbrett nach Polen und Tschechien haben. Und so wie die Aussöhnung mit Frankreich kulturell erfolgt ist, muss sie jetzt auch mit Polen erfolgen. Man weiß, dass die Jugend sehr stark vom Computer geprägt ist. Und hier geht es darum, über CD-ROM und über Echtzeitsimulationen und Internet die junge Generation anzusprechen. Außerdem haben wir vor, eine Jugendbauhütte zu gründen. Die erste wurde am 1. September in Quedlinburg schon eröffnet. Und wir wollen allerdings eines Tages hunderte solcher Jugendbauhütten haben. Dafür brauchen wir ein Gesetz des Bundes. Auch das ist schon in Vorbereitung, zu meiner Freude. Hier sollen 20 Jugendliche in Gruppen in verschiedenen Städten der Bundesrepublik mit Ausländischen zusammen, immer ein Drittel Ausländische, zwei Drittel Deutsche, ein Jahr lang sich dem Denkmalschutz widmen, so wie das ökologische oder das soziale Jahr es vorsieht. Und dabei mit dem Gedanken des Denkmalschutzes vertraut gemacht werden, nicht mit dem Ziel, sie alle zu Denkmalpflegern auszubilden, sondern hauptsächlich vielleicht auch ein bisschen praktische Lebenserfahrung zwischen Schule und Hochschule zu gewinnen oder Jugendliche, die noch keine Lehrstelle haben, als Überbrückung eines Jahres. Aber insgesamt hat natürlich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz den Hintergedanken, wer mit Gleichaltrigen ein Jahr verbracht hat, gemeinsam auch in Wohnheimen untergebracht und dabei praktische Erfahrungen gemacht hat, entsinnt sich später vielleicht des Denkmalschutzes in seiner Jugend. Zumal, wenn da Freundschaften mit ausländischen Jugendlichen entstanden sind und wenn die dann in den Vorstandsetagen der deutschen Wirtschaft sitzen, verspreche ich mir für die Zukunft etwas.
Deutschlandfunk. Im Interview der Woche antwortete Professor Dr. Gottfried Kieso, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, auf Fragen von Matthias Stressner.
Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Das Endergebnis der Nationalratswahlen liegt vor. 15 Sitze gewinnt die SVP und einen zusätzlichen Sitz bekommt die CVP. Die SPS verliert 3, die FDP 2 Sitze, die Freiheitspartei verschwindet ganz aus dem Parlament.
Von den Nationalratswahlen liegen nun die endgültigen Ergebnisse vor, nachdem auch die Kantone Zürich und Waadt ausgezählt sind. Das Gesamtbild zeigt, die SVP ist mit 15 Sitzgewinnen ganz klare Wahlsiegerin. Auf der anderen Seite fallen die Verluste der SP weniger hoch aus als ursprünglich vorausgesagt. Ruth Hartmann-Wohlfender.
Die SVP hat im Kanton Zürich einen großen Sieg errungen. Sie konnte 4 zusätzliche Sitze im Nationalrat erobern und kommt so neu auf 13 Mandate. Auch die SP konnte in Zürich zulegen. Sie kommt mit einem Gewinn auf 10 Sitze. Mit Abstand die höchsten Stimmenzahlen erreichten Christoph Blocher, SVP, und die neue SP-Nationalrätin Ursula Koch. Die SP verdankt ihre Gewinne einem Glanzresultat in der Stadt Zürich. Aus dem Nationalrat abgewählt wurde Anton Schaller, der Präsident des Landesrings. Nicht gewählt wurde in Zürich auch der Genfer SP-Mann Jean Ziegler. Die SVP kann nebst in Zürich auch in der Waadt feiern. Sie gewann einen Sitz und hat neu zwei. Im Nationalrat ist somit die SP weiterhin klar die Nummer eins. Sie verliert aber insgesamt drei Sitze und hat neu noch 51. Auf Platz 2 rückt die SVP vor mit insgesamt 15 Gewinnen und neu 44 Sitzen. Noch Platz 3 bleibt der FDP mit 43 Sitzen, Verlust 2 Sitze. Auf Platz 4 abgerutscht ist die CVP, sie gewinnt aber einen Sitz und hat neu 35 Nationalratsmandate. Große Gewinnerin also die SVP, gewonnen haben im Nationalrat aber auch die CVP einen Sitz, die Grünen einen Sitz und neu 9 Mandate, sowie die Evangelische Volkspartei einen Gewinn, neu 3 Sitze. Große Verliererin ist die Freiheitspartei. Die ehemalige Autopartei hat definitiv alle 7 Sitze verloren und liegt ohne Mandat auf dem Pannenstreifen. Verloren haben auch die Liberalen, und zwar den Sitz von ASTAG-Präsident Charles Friedrici in der Waadt. Die Liberalen haben neu noch 6 Sitze. Die Schweizer Demokraten und der Landesring haben beide 2 Verluste eingefahren und neu nur noch je einen Sitz im Nationalrat.
Nationalrat Eugen David soll im zweiten Wahlgang den St. Galler CVP-Sitz im Ständerat sichern. Die CVP-Leitung hat David zuhanden der Parteidelegierten nominiert. David hatte gestern im ersten Wahlgang als inoffizieller Kandidat 47.000 Stimmen gemacht, doppelt so viele wie der offizielle CVP-Kandidat Peter Blöchlinger. Im Kanton St. Gallen war gestern im ersten Wahlgang nur FDP-Kandidatin Erika Forster in den Ständerat gewählt worden. Im zweiten Wahlgang wird mit einer Kandidatur auch der SVP gerechnet. Unwahrscheinlich ist eine Beteiligung der SP. Die Coop Bank schließt sich der neuen Hypothekarzinsrunde an. Sie erhöht den Zinssatz für variable erste Hypotheken um 0,5% auf 4,25%. Letzte Woche hatten bereits die Basler Kantonalbank und die Aargauische Kantonalbank eine Erhöhung der Hypothekarzinssätze bekannt gegeben. Ein wichtiger Punkt des Nahost-Friedensprozesses ist umgesetzt. Die 45 Kilometer lange Transitstrecke zwischen den palästinensischen Autonomiegebieten Gaza und Westjordanland ist freigegeben worden, mit 3-wöchiger Verspätung. Palästinenser aus dem wirtschaftlich armen Gaza haben nun die Möglichkeit, im weiterentwickelten Westjordanland zu arbeiten. Der tunesische Präsident Zine El Abidine Ben Ali ist bei den Wahlen in seinem Amt ganz klar bestätigt worden. Nach Angaben des Innenministeriums in Tunis gewann Ben Ali mit fast 100% der Stimmen. Erstmals seit der Unabhängigkeit von Frankreich und der Staatsgründung im Jahr 1956 traten bei der tunesischen Präsidentenwahl Bewerber mehrerer Parteien an. Die beiden Oppositionskandidaten hatten schon vor der Wahl erklärt, sie seien chancenlos.
Mittagsinformation auf DRS 1 und 2 im Rendezvous.